Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Ich befinde mich nach wie vor in Ho Chi Minh City im vormaligen Saigon und diese vietnamesische Metropole hat mich bereits voll in Beschlag genommen. Ich spaziere durch die Straßen und bin begeistert, fast berauscht durch dieses Aufeinandertreffen von langsam verblätterndem, verbröckelndem, spätkolonialen Charme französischer Provenienz und dann natürlich die vielen Wolkenkratzer, die da hochgezogen werden. Eine ganze neue Stadt entsteht jenseits des Saigon River. Millionen von Menschen pferchen sich hier auf engstem Raum zusammen. Saigon, Ho Chi Minh City, alle nennen es hier Saigon, sprechen von einer Boomtown. Die Immobilienpreise würden steil nach oben steigen. Und für mich jetzt als Schweizer, ich war zum letzten Mal hier vor 15 Jahren, hat sich natürlich wieder enorm viel verändert. Aber eben das Begeisternde ist, dass es neben dieser ganzen wirtschaftlichen Wachstumsdynamik, dieser Tigerdynamik des fernen Ostens, gibt es eben noch diesen alten melancholischen Kolonialzauber. Natürlich betrachtet hier mit der Brille der Nostalgie für die damaligen Vietnamesen und auch für die Franzosen, die hier einmal das Kommando hatten, war es natürlich nicht immer so romantisch. Es ging da zum Teil sehr handfest und leider auch sehr, sehr blutig zu. Nun stehen wir hier vor einem der ganz symbolträchtigen und wichtigen Gebäude der vietnamesischen, ja der Weltgeschichte. Über diesen Zaun gleich hinter mir rollten 1975 die kommunistischen Panzer der Roten Brigaden, der Roten Garden aus Nordvietnam, als der Widerstand hier in Südvietnam endgültig zusammengebrochen war. Unweit von diesem Präsidentenpalais befindet sich die damalige amerikanische Botschaft und die Bilder gingen ja damals um die Welt, wie die letzten Botschaftsangehörigen der Amerikaner fluchtartig auf der Dachterrasse ihrer Embassy einen Chopper, einen Helikopter bestiegen, um sich da aus dem Staub zu machen. Bilder, die erst dann wieder getoppt wurden, gleichsam in ihrer Schmähligkeit, als die Amerikaner sich in Afghanistan aus dem Staub machen mussten. Also nichts Neues unter der Sonne. Also 1975 kapitulierte bedingungslos Südvietnam, damals im Stich gelassen, ich glaube, man kann das so sagen, von den Amerikanern, die sich verblutet hatten in einem sinnlosen Dschungelkrieg gegen die Vietcong. Wir haben ja bereits die Kutschi-Tunnels besichtigt. Ich habe Ihnen da ein paar Eindrücke schildern können. Wir haben auch die Villa besichtigt, in der einst der Oberkommandierende der Vereinigten Staaten residierte, General Westmoreland. Zu General Westmoreland ist zu sagen, dass er nach seiner Abberufung 1968 sich sehr stark dafür engagiert hat und das ehrt ihn für die Aufdeckung der Kriegsverbrechen der Amerikaner hier in Vietnam. Kurz nach der Tet-Offensive, die ihn ja gleichsam dann den Kopf gekostet hat 1968, kam der damals noch junge Reporter, unbekannt, Seymour Hersh, mit seiner Enthüllung, dass die GIs, die US-Truppen, im Dörfchen Milai ein fürchterliches Massaker an der Zivilbevölkerung angerichtet hatten. Ein weiteres Dorf kam dann noch hinzu. Die Nixon-Regierung wollte das damals eher herunterspielen, doch General Westmoreland, eine der ganz verfemten Persönlichkeiten zu dieser Zeit, weil sich natürlich die öffentliche Stimmung längst gegen den Vietnamkrieg gekehrt hatte, er, das spricht für ihn, das ehrt ihn, das zeigt auch seine noble Einstellung, wenn man so will, als Militär. Er setzte sich da sehr stark auch gegen die eigene Regierung dafür ein, dass man diese Kriegsverbrechen da entsprechend aufdeckt und auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen sollte. Nun also blenden wir zurück auf dieses Präsidentenpalais. Es ist ein ausladender Bau, umringt von einer großen Parkanlage mitten im alten historischen Zentrum von Saigon, von Ho Chi Minh City. Ich mache mal hier einen kleinen Schwenk. Sie sehen rege Betriebsamkeit auf den Straßen, also hier geht das Leben 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, hier geht's voll los und als eine Art Oase, Zeitkapsel hier der einstige Präsidentenpalast, der heute ein Museum ist, im Originalzustand erhalten, auch mit einzelnen Innenräumen, die noch den Geist der 60er und 70er Jahre atmen. In dieser Form ist das Palais erbaut worden von No Dien Diem, dem damaligen Minister und dann späteren Staatspräsidenten. Diem nannte man ihn, Präsident Diem, eine schillernde Figur der vietnamesischen Geschichte, eine unglaubliche Gestalt, die damals die Bühne betreten hat. 1962 hat er hier die Renovationsarbeiten in Auftrag gegeben. Es stand schon ein Palast an dieser Stelle, der war aber kaputt gebombt worden von vietnamesischen Verbänden, damals noch gegen die Franzosen. Diem, wer war er? Nun, der spätere Präsident und Nationalist Südvietnams, er stammte aus einer alten, hoch angesehenen Familie aus Hue, der alten Kaiserstadt. Seine Familienangehörigen, seine Vorfahren waren Mandarine des Kaisers, also ähnlich wie ein Kaiser in China, hatte auch Vietnam einen Kaiser, allerdings zur Zeit des 20. Jahrhunderts eher ein Marionettenkaiser von Frankreichs Gnaden. Und dieser Diem war ein glühender, ein fast fanatischer Katholik, hervorragend ausgebildet, und er war auch ein Nationalist. Und seine politische Positionierung machte ihn sozusagen speziell, ließ ihn als prädestiniert erscheinen, um dieses Amt dann zu übernehmen, denn er war sowohl gegen die französische Kolonialherrschaft, er war auch gegen das Kaisertum und er stand auch den Amerikanern kritisch gegenüber. Und für die USA war dieser Diem phasenweise sozusagen ein Sendbote des Himmels, denn sie glaubten in ihm, jenen unabhängigen, allerdings eben dem Kommunismus entgegenstehenden Staatspräsidenten zu haben, der bei aller Distanz zu den Amerikanern eben doch auf der Seite der USA gegen den damaligen Weltfeind, den Kommunismus, stehen würde. Hat sich dann nicht ganz so erfüllt, wie sich das die Amerikaner ausgemalt hatten. Diem kam an die Macht 1954, zuerst berufen als Ministerpräsident vom letzten vietnamesischen Kaiser Bao Dai, einem leicht verfetteten Lebemann, einem Playboy, der im Elsass jagte und in der Côte d'Azur seine Partys feierte, während sein Land verblutete, ein großer Opportunist hier unter der Sonne, der sich mit allen arrangierte, auch mit den Franzosen. Und als er merkte, dass es mit den Franzosen zu Ende ging, setzte er auf diesen Diem. Was waren damals die Zeitumstände? Nur ganz kurz rekapituliert. Vietnam war ja seit dem 19. Jahrhundert eine französische Kolonie. Dann im Zweiten Weltkrieg haben die Japaner ganz Indochina erobert, also nicht nur Vietnam, sondern auch Laos und Kambodscha, und die Franzosen wurden vertrieben. Und nach 1945, nach dem Zusammenbruch Japans, sind dann die Franzosen zurückgekommen. Allerdings auch ein anderer Mann markierte machtvoll Präsenz, es war Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, auch aus einer alten Mandarin-Familie stammend, am Versailler Friedenskongress von 1919 schon in Versailles dabei, hat damals vergeblich versucht, beim amerikanischen Präsidenten Wilson einen Termin zu bekommen. Er wollte nämlich, dass man das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das Wilson nach dem Ersten Weltkrieg, nach den Völkerschlachten so heilig proklamiert hatte, dass man dies auch bitteschön auf seine Heimat, auf Vietnam, anwenden möge. Selbstbestimmung der Völker. Und Ho Chi Minh wollte ursprünglich mit den Amerikanern zusammen die Franzosen loswerden. Die Amerikaner waren eigentlich die Helden von Ho Chi Minh. Doch man erteilte ihm eine Absage, man zeigte ihm wiederholt die kalte Schulter. Und in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg streckten die Vietnamesen unter Ho Chi Minh noch einmal die Fühler aus in Richtung USA, doch man sagte ihnen, Entschuldigung, wir können jetzt den Franzosen hier nicht in den Rücken fallen, denn sie sind in Europa unsere Verbündeten gegen den Stalinismus, gegen den Kommunismus. So hat also die Geopolitik, die übergeordneten strategischen Interessen, haben hier eine mögliche Annäherung zwischen Ho Chi Minh und den USA vereitelt und damit auf verhängnisvolle Weise die Weichen gestellt für die fürchterlichen Kriege, die da kommen sollten. Also 1945, 46, Ho Chi Minh wollte ein freies Vietnam. Die Franzosen waren nicht einverstanden. Sie kamen mit Truppen hierher, mit auch fremden Legionären, mit ehemaligen SS-Leuten, Waffen-SS-Leuten, deutschen Soldaten aus der Wehrmacht, die sich über die fremden Legionen wieder reinwaschen wollten, französischen auch Kollaborateuren und Exponenten des Vichy-Regimes. Und die kamen in einer Art auch, wie Peter Scholl-Latour in seinem großen Buch Tod im Reisfeld beschrieben hat, die kamen sozusagen auch in nostalgischer Wirklichkeitsflucht hier nach Indochina. Man einigte sich zunächst auf eine Art Unabhängigkeit unter französischer Kuratel. Ho Chi Minh war einverstanden, doch im Zuge der 50er Jahre veränderte sich das und die Vietnamesen fingen an, die Franzosen schrittweise aus Vietnam zu vertreiben. Ein Schlüsseldatum ist der 7. Mai 1954. Damals musste die französische Armee im Norden Vietnams kapitulieren in der Festung Dien Bien Phu. Eine unglaubliche Schlacht und ein Meilenstein der Militärgeschichte im 20. Jahrhundert. Denn zum ersten Mal war es einer Drittweltarmee gelungen, in offener Feldschlacht eine Zivilisationsarmee aus dem hoch aufgeklärten Europa sozusagen bedingungslos in Grund und Boden zu stampfen. Also die Franzosen sind damals richtig gehend schachmatt gesetzt worden in Dien Bien Phu, einer Festung im Norden Vietnams. Die haben sie dort aufgestellt, um die Nordvietnamesen daran zu hindern, via Laos sozusagen Krieg zu führen gegen die französischen Kolonialisten, gegen die Besatzer. Man hat sich dort eingegraben nach dem Vorbild des Ersten Weltkriegs, aber die Vietnamesen mit einer gewaltigen Kraftanstrengung unter ihrem genialen General Yap, muss man ihn aussprechen, viele sagen bei uns Chap, aber die Vietnamesen sagen Yap. Dieser Yap, ein ehemaliger Geschichtslehrer, hat es geschafft, mit auch Frondiensten und unter Einbezug der Zivilbevölkerung die ganze Artillerie, alles da in die Hügel von Dien Bien Phu zu verschiffen und zu verladen, besser gesagt. Und so ist es dann den Vietnamesen gelungen, die Franzosen zu schlagen. Die Franzosen versuchten es dann mit einem trotzigen Rückzug, aber im Grunde hatten sie nichts mehr zu melden. Sie verhielten sich, wie Peter Scholl-Latour schrieb, gegenüber den Amerikanern, die hier langsam die Regie übernahmen, wie betrogene Liebhaber. Das Ganze ist auch wunderbar romanhaft verdichtet worden von Graham Greene in The Quiet American. Auch er hat diese Liebhaber-Metaphern verwendet. Also die Franzosen waren da ausgeschaltet. Es kam zu einer Wiederauflage des Bürgerkriegs zwischen den Kommunisten und den Nicht-Kommunisten. Und in diesem Chaos hat man in Genf 1954 an einer Friedenskonferenz, das war zu einer Zeit, als die Schweiz eben noch voll neutral war, da haben die Weltmächte damals, natürlich die USA, Frankreich, China und Russland, ausgehandelt, dass man Vietnam am 17. Breitengrad teilen würde, um dort dann sozusagen Norden und Süden zu haben. Es mussten etwa 1 Million Menschen aus dem Norden dann in den Süden emigrieren, blutenden Herzens, Familien wurden auseinandergerissen, eine gigantische, eine gewaltige Tragödie. Und in dieser turbulenten Zeit stieg nun eben dieser Präsident Diem auf, zuerst als Mann noch des sich an der Macht haltenden Kaisers, des Playboy-Kaisers, dann allerdings zielstrebig, machiavellistisch, richelieuhaft, könnte man sagen, riss er die Macht an sich. Zuerst als Hoffnungsträger, aber dann stellte sich schon bald heraus, dass sein religiöser Fanatismus und seine auch bürokratenhafte Erbsenzähler-Attitüde eine Besessenheit, eine Versessenheit, eine geradezu obsessive, rechthaberische Tendenz wie eine Stahlseite in ihm hat sich immer mehr zur Geltung gebracht und so schafft es dieser Diem, obwohl ursprünglich eigentlich von vielen als idealer Mann hier herbeigesehen, schaffte er es im Grunde, alle gegen sich aufzubringen, selbst die Katholiken, die Unterstützer, die Amerikaner. Und 1963 kam es dann auch zu einem Militärputsch gegen ihn. Die Familie Diem war selber Thema auch ungezählter Boulevardgeschichten. Sein Bruder war der Erzbischof von Südvietnam und die Schwägerin mit einem anderen Bruder zusammen, die Madame Nu, galt als bildhübsche Raubkatze im Umfeld der Machthaber, wie das damals beschrieben wurde. Sie starb übrigens erst vor relativ kurzem in Rom, dann übergesiedelt nach dem damaligen Putsch. Also 1963 wurde Dien Bien Phu, Präsident Diem durch eine Verschwörung seiner Generäle, aber unterstützt auch von den Amerikanern, umgebracht, ermordet auch sein Bruder. Und es kam dann zu einer wechselnden Abfolge von Militärherrschern hier im Präsidentenpalast von Südvietnam, bis sich das Ganze dann eben 1975 in einem totalen Zusammenbruch auflöste. Und eben hier an dieser Stelle rollten die Panzer einst der Nordvietnamesen über die Absperrungen in den Garten des Palais und ergriffen Besitz davon. Das ist jetzt auch schon bald 50 Jahre her, meine Damen und Herren, ein halbes Jahrhundert. Ich kann mich in meinen Kinderjahren noch erinnern, als diese Bilder entsprechend in den Nachrichten kamen. Ich kann mich noch erinnern an die Abendnachrichten mit Mitteilungen aus dem Vietnamkrieg. Und wenn Sie sich unterhalten hier mit Einwohnern, mit Sachverständigen, mit touristischen Führern, die da auch ihre Familiengeschichten zu erzählen haben, dann ist eine Botschaft für alle verbindend. Sie sagen, die entscheidende Lehre, die wir gezogen haben aus diesem Vietnamkrieg, Krieg ist schlimm, ist das Fürchterlichste, und zwar für alle Seiten. Auch die, die gewinnen, haben im Grunde eigentlich nicht gewonnen. Es gibt so viele Schmerzen, es gibt so viele Wunden, die auch kaum verheilen, und man müsse alles tun, um den Krieg zu verhindern. Allerdings, das ist auch wieder interessant sozusagen, die listenreiche Weltgeschichte. Heute stellen wir eher Annäherungstendenzen fest zwischen Vietnam und dem einstigen Feind Amerika. Der Grund ist, dass die Chinesen sehr stark vordrängen im südchinesischen Meer. Das ist ja die wichtige geopolitische Stellung Vietnams. Vietnam bietet in Fernost sozusagen den Zugang zur südchinesischen See. Und an dieser strategischen Schlüsselstelle marschieren die Chinesen immer weiter vor, verlegen sie da ihre Außenposten der Flotten und der Inseln immer näher ans vietnamesische Festland auf der Suche nach Rohstoffen, aber eben um auch befestigte Stützpunkte in Beschlag nehmen zu können. Und im Zuge dieser Bedrohung sind die Amerikaner plötzlich wieder als Bundesgenossen hier gefragt. Und das zeigt eben einmal mehr, dass die Weltgeschichte, meine Damen und Herren, eine Chronik der Missverständnisse ist. Die Amerikaner haben doch komplett missverstanden diesen ganzen Krieg hier. Das war im Grunde ein Befreiungskrieg der Vietnamesen. Das war nicht ein Krieg in der kommunistischen Weltbeherrschungslogik, vielleicht eines Lenins, das mag zum Teil mitgespielt haben, aber am Ende ging es den Vietnamesen immer um die Freiheit, um die Selbstbestimmung. Und dafür haben sie ja Hunderte, ja fast über 1000 Jahre gekämpft, zuerst gegen die Chinesen, dann gegen die Franzosen, dann gegen die Amerikaner, dann wieder gegen die Chinesen, gegen die Kambodschaner. Ein Volk, das viel riskiert, viel gegeben, viel geopfert hat für die eigene Freiheit, für die eigene Unabhängigkeit und eben nicht geleitet war primär von ideologischen Impulsen, wie man das immer geglaubt hat. Man hat ja dann später auch herausgefunden, dass der eigentliche Kriegseintrittsgrund für die Amerikaner, der sogenannte Incident im Golf von Tonkin, gar nicht stattgefunden hat. Was ist damals passiert? 1964, ein amerikanisches Boot wurde angegriffen, beschossen aus Versehen von einem nordvietnamesischen Boot. Das hat noch nichts ausgelöst, aber dann hieß es plötzlich, es sei zu einem zweiten Angriff gekommen, und den habe dann der US-Präsident Lyndon Johnson zum Anlass genommen, um mit Bodentruppen hier einzumarschieren, Nordvietnam direkt zu bombardieren und mit bald einmal 500.000 Bodentruppen Präsenz zu markieren. Insgesamt 58.000 GIs starben, 3 Millionen Vietnamesen mussten sterben. Es wurden mehr Bomben über Vietnam abgeworfen als über Europa, über Deutschland im ganzen Zweiten Weltkrieg. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. Also die Vernichtungs-, die Gewaltintensität, die erreichte hier noch nie dagewesene Ausmaße. Die Amerikaner haben Entlaubungsmittel eingesetzt, sie haben ganze Landstriche chemisch verseucht und damit auch die Bewohner. Sie haben die fürchterliche Napalmwaffe über Zivilgebieten abgeworfen. Kinder sind da verbrannt. Das Bild jenes jungen Mädchens, das davon rennt, ganz nackt, ist um die Welt gegangen. Die Frau lebt heute in Kanada. Ich meine, das sind Abgründe, die sich da aufgetan haben. Und wissen Sie, ich werde ja oft kritisiert dafür, dass ich heute die Amerikaner kritisiere und den Westen für die Selbstgerechtigkeit da auf gewissen Kriegsschauplätzen. Aber ich muss Ihnen sagen, bei diesem Hintergrund, und es ist ja, weiß Gott, auch da ein graues Bild, die Amerikaner sind ja nicht im Bausch und Bogen zu verdammen, aber um Himmels Willen, auch die westliche Seite hat so viel Blut auf dem Kerbholz. Also sollte man etwas bescheidener werden, etwas demütiger, wenn man da immer mit dem Finger auf andere zeigt und die verteufelt und dämonisiert. Zuerst mal selber in den Spiegel schauen. Meine Damen und Herren, das gibt mir die Gelegenheit, jetzt das Thema abzuschließen. Wir müssen den Frieden erhalten und nicht in den Krieg hinein schlafwandeln, hineinstolpern oder uns da hinein manipulieren und hinein ideologisieren lassen. Vietnam ist vielleicht das Land, das Schmerzensland schlechthin, das einerseits die Größe der Selbstverteidigung, der Selbstbestimmung, auch des Mutes zeigt, der Erfindungsgabe. Ich meine, es ist unglaublich, wie die Vietnamesen als Davids gegen den Goliath, was sie da gemacht haben, um die Amerikaner auszutricksen mit ihren Tunnels. Wir haben darüber gesprochen, mit den Fallen, die sie da in den Dschungelboden hinein verlegt haben. Also der klassische Guerillakrieg, mit dem ist es ihnen gelungen, die mächtigste Weltmacht der Welt in die Knie zu zwingen, in die Verzweiflung zu treiben. Nie wieder Krieg, alles daran setzen, Kriege zu verhindern. Dafür steht auch dieses Ballet hier, das ist sozusagen für mich die Botschaft, wenn man sich in Vietnam, in Südvietnam bewegt. Und ich muss Ihnen sagen, könnte mir durchaus vorstellen, meinen Lebensabend einmal in so einem verwunschenen kleinen Anwesen am Mekong oder am Saigon River zu verbringen. Aber die Immobilienpreise, habe ich mir sagen lassen, schießen also durch die Decke. Da wäre ich nicht der Einzige, der das gerne hätte, aber der sich das dann auch nicht leisten kann. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily, speziell hier aus Saigon, wie ich immer wieder zu sagen geneigt bin. Aber korrekterweise müssten wir es Ho Chi Minh City nennen. Aber wenn schon die Bewohner der Stadt von Saigon sprechen, glaube ich, ist es auch dem zugereisten Schweizer erlaubt. Machen Sie es gut, schöne Grüße in die Heimat und bleiben Sie dran bei der Weltwoche und auch bei Weltwoche Daily. Morgen dann, beziehungsweise ja, jeden Tag bringe ich hier auch meine Sendungen zum aktuellen Geschehen, soweit ich es hier ein paar Stunden Zeitdifferenz entfernt mitbekomme. Bis bald.